Wir lesen heute Abend Seite 95. Lukas Evangelium, Kapitel 23, Verse 22, 23, Seite 95. Und lehrend durchzog Jesus nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Eine gute Frage. Es gibt eine kurze und eine ausführliche Antwort auf diese Frage. Zuerst die kurze Antwort. Und die kurze Antwort bedarf eine gewisse Wiederholung der vorherigen Abende. Der Sohn des Menschen, wie wir gelesen haben gestern Abend, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Grund, warum Jesus Christus gekommen ist auf unsere Erde, ist es, Verlorene zu retten. Menschen, die auf sich gestellt sind, in Sünde gelebt haben, und alle von uns haben Sünde begangen, sind von Gott getrennt durch ihre Sünden. Unsere Sünden haben eine Scheidewand gemacht zwischen uns und Gott, sagt der Prophet Jesaja, haben uns von Gott getrennt, nicht dass seine Hand oder seine Arm zu kurz wäre, uns zu retten, oder sein Ohr taub, dass er uns nicht hören könnte. Aber unsere Sünden haben uns von ihm abgewandt, und das spüren wir auch. Eine gewisse Ferne von Gott spürt der Sünder. Menschen auf sich gestellt, verloren. Unterwegs auf einer Reise durch diese Welt, und das Zielort, der Zielort, ist eigentlich die ewige Ferne und Trennung von Gott. Was die Bibel nennt Hölle. Aber der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam, wie wir gesehen haben, gestern Abend in das Dorf, in die Stadt Jericho. Er kam auf der Suche nach Zacharias. Zacchaeus. Er ging geradeaus zu dem Baum, schaute hinauf, und Auge traf Auge. Und er sagte: Zacchaeus, steig eigenst herab, ich habe eine Verabredung mit dir. Er suchte verlorene Menschen. Und er sucht uns.
Seine Suche hat ihn
auch zu einem anderen Baum gebracht. Es war der Baum außerhalb Jerusalem, wo der Herr Jesus für unsere Sünde gekreuzigt wurde. Er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. So sehr göttlich, als ob er kein Mensch wäre, so sehr menschlich, als ob er Gott nicht wäre. Er ist beides. Und das ist das größte Geheimnis des Weltalls: Gott, geoffenbart im Fleisch. Wahrer Mensch und wahrer Gott, wie die Kirchenväter richtig gesagt haben. Ein Mittler zwischen mir und Gott und auch zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen mir. Denn Jesus Christus an dem Kreuz, laut der Bibel, laut der Apostel, starb, gestraft von Gott an unserer Stelle für unsere Schuld. Wie Petrus gesagt hat in seinem ersten Brief: Er hat keine Sünde selbst getan, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst auf dem Holz getragen hat. Auf dem Flugholz außerhalb Jerusalem hing er zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen. Geheftet an einem Kreuz, Gott kehrte seinem Christus den Rücken, verließ ihn dort. Und in der Mittagsfinsternis kann man diesen Schrei der Verlassenheit hören. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als unser Herr starb, verlassen von Gott, als Gott ihn gestraft hat wegen unserer Sünde. Petrus schreibt an einer anderen Stelle, Jesus Christus, der Gerechte, ist für die Ungerechten gestorben, auf dass er uns zu Gott führe. Er war wie eine Brücke, geschlagen von Gottes Seite. Eine Brücke und ein Führer, der uns führen will zu Gott. Wenn wir uns die Frage stellen, heute Abend, warum gehen so viele verloren, will ich gleich am Anfang sagen, Gott will laut der Heiligen Schrift nicht, dass irgendeinen Menschen verloren geht. Die Bibel sagt sogar, dass die Hölle nicht bereitet wurde für Menschen. Wisst ihr das? Die Hölle wurde bereitet für den Teufel und seine Engel. Gott möchte niemand verloren gehen lassen. Deswegen ist der Herr Jesus gekommen und er starb am Kreuz. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, sagt die Heilige Schrift, nicht verloren geht, sondern gerettet werde. Das ist eine wunderbare Bibelstelle. In einer der anderen Biografien unseres Herrn, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einzigartigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Gott wollte, dass niemand verloren geht. Und der Ausmaß seiner Liebe für uns war, dass er das Kostbarste, was er überhaupt besaß, gab. Er gab den Herrn Jesus stellvertretend für uns, auf dass wir nicht verloren gehen. So der Sohn war von Gott gesandt, sozusagen auf einen Rettungseinsatz, der ihm sein eigenes Leben kosten würde. Und er war bereit zu kommen, auf dass jeder, das heißt du, jeder, der an ihn glaubt, der sich auf ihn verlässt, nicht verloren gehen. Glaube ist ein Wort, der in unserem heutigen Sprachgebrauch ziemlich verbilligt worden ist. Regnet es morgen? Ich glaube nicht. Das heißt, ich bin irgendwie ohnmächtig, ich kann es eh nicht ändern. Und ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Aber es ist eine gute Vermutung. So Glaube heißt, vermuten. Nicht sicher sein. Wenn ich nicht sicher bin, dann glaube ich. Wie ein Zürcher Zeitung einmal gesagt hat in Selbstwerbung, verschaffen Sie sich den Vorteil, weniger glauben und mehr wissen zu können, lesen Sie die Zürcher Zeitung. Aber Glaube in der Bibel heißt was anderes. Glaube in der Bibel heißt, sich auf jemanden verlassen. Oder besser noch, sich einem anderen anzuvertrauen. Eine Übersetzerin, sie war eine ungläubige Theologin der Bibel, hat übersetzt in Johannes Kapitel 2, die Menschen glaubten an Jesus, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Dann übersetzte sie in Kapitel 3, kam auf diese Stelle in Johannes 3, 16, und sie wollte übersetzen dieses griechische Wort. Und sie sagte, ob das jeder, der an ihn glaubte. Dann dachte sie, wie habe ich das übersetzt in Kapitel 2? Er vertraute sich ihnen nicht an. Und auf einmal überrief sie eine Frau Tochter, was Glaube heißt. Es heißt, sich Gott ausliefern, sich Gott anvertrauen. Wie meine kleine Sarah letzte Woche auf eine Mauer gegangen ist, es wurde immer höher und auf einmal kriegte ich Angst um mein Kind, sie hatte keine. Und sie war schon so weit oben und ich sagte, du Sarah, kannst nicht weitergehen. Und sie ist weitergegangen, ich sagte, na Sarah. Und dann springt sie runter in meinen Armen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Glaube. Nicht blinder Glaube. Sie meint, ihr Vater ist zuverlässig. Sie hatte keine Angst, sonst wären sie nicht ohne Aufforderung gesprungen. Sie vertraut mir, weil ich vertrauenswürdig bin. Gott fragt oder verlangt von dir nicht, dass du etwas glaubst, was du weißt, nicht wahr ist. Er verlangt von dir, dass du ihm vertraust. Angesichts deines Lebens, dass Jesus Christus auch einen Sünder wie dich zu ihm führen kann. Dass Jesus gestorben ist und als er gesagt hat, bezahlt am Kreuz, dass das auch für dich ausreicht. Dass du dich ihm ausliefern kannst und er wird dich zu Gott bringen. Am Anfang unseres Jahrhunderts, ein Beispiel, ich habe kein besseres gefunden. Ein französischer Seiltänzer hat sein Seil gezogen über Niagara-Fälle zwischen USA und Kanada. Damals konnte man solche verrückte Dinge tun. Und er hat viele Zuschauer aufgefordert, wer glaubt, dass ich über die Niagara-Fälle gehen kann? Und diese Jungen, wir glauben, fantastisch, es war seit Wochen in den Zeitungen. Und da waren sie. Wir glauben, und er ist rübergegangen und zurück auf den Seil. Dann sagte er, und wer von euch glaubt, dass ich mit einer Scheibtruhe oder Schubkarren oder Radeltruhe oder was man das hier nennt, über Niagara-Fälle gehen kann und zurück? Wir glauben, sie sind außer sich gebracht. Fantastisch ist er mit einem Schubkarren über Niagara-Fälle gegangen. Und dann sagte er, und wer von euch glaubt, dass ich mit einem Menschen in meinem Schubkarren über Niagara-Fälle gehen kann? Und dann tobten die Leute, die waren außer sich, das war gewaltig, ja, wir glauben. Dann sagte er, bitte, jemand steigen ein. Glaubt ihr, dass jemand eingestiegen ist? Und niemand ist eingestiegen, natürlich. Meine Frage an dich, wer hat geglaubt? Niemand. Und wir haben dieses Wort so herabgewertet, ich glaube an Gott, ich glaube auf gewisse Heilsereignisse in der Bibel. Aber du bist nicht gläubig, bis du in den Schubkarren steigst. Und du dich auf Jesus und Jesus allein verlässt, dass er dich zu Gott führt. Nicht durch deine gute Werke, du kannst nicht durch dein Gleichgewicht halten im Schubkarren dich über die Fälle bringen. Nein, du verlässt dich nur auf ihn. Du lieferst dich ihm an. Und du vertraust ihm, er wird dich retten, wie er versprochen hat in der Bibel. Zum Beispiel sagt er einmal, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das ist ein Bibelvers. Wer an mich glaubt, so einfach. Du verlässt dich auf ihn, dass er für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Du bist gerettet. Du hast ewiges Leben. Es ist nicht aus Werke, wie wir gestern Abend gesehen haben, aus reiner Glaube, sein und nicht dein Verdienst. Er ist gestorben für Sünde. Er hat gelitten für Sünde. Entweder nimmst du das wahr, oder wirst du leiden für Sünde. Und das bedeutet die ewige Trennung von Gott. Das ist die kurze Antwort. Warum denn gehen so viele verloren? Weil Menschen sich weigern, sich Jesus und Jesus alleine anzuvertrauen. Und du kannst es jetzt aus deinem eigenen Empfinden bestätigen. Spürst du nicht bei dir einen gewissen Widerstand in deinem Herzen, dich völlig Jesus anzuvertrauen? Du möchtest dein eigenes Leben führen. Du möchtest leben, wie es dir vorkommt. Es kann sein, dass du ein Gebet gesprochen hast und du hast gesagt, ja, ich möchte, dass du mich rettest, Jesus. Und ich möchte, dass du, ich glaube an dich. Aber in Wirklichkeit, in deinem Herzen, möchtest du dein Leben weiterführen, wie es dir vorkommt. Und es kommt dir vielleicht vor, du bist gläubig. Du bist nicht gläubig, im biblischen Sinne. Bist du dich Jesus ausliefern? Bis du ihm die Herrschaft über dein Leben gibst. Und wenn du spürst diesen Widerstand hier, bestätigst du zwei Dinge. Du bist nicht gläubig im biblischen Sinn. Egal wie voll du Tatsachen über die Bibel du in deinem Kopf hast, du bist nicht gläubig. Und zweitens, du bestätigst, dass das der Grund ist, warum Menschen verloren gehen. Das ist die kurze Antwort. Die lange, ausführliche Antwort wollen wir lesen jetzt in Lukas Evangelium. Setzen wir fort, Lukas Kapitel 13, Vers 22, Seiten 95 wieder, 95. Und Lehren durchzogen nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Und wir haben die Frage neu formuliert heute Abend. Warum gehen so viele verloren? Aus der Antwort wird es hervorgehen, dass wenige errettet werden, verhältnismäßig wenige. Ja, denn die zweite Frage ist, warum gehen so viele verloren und wer ist daran schuld? Warum gehen sie verloren? Ist Gott schuld? Oder ist der Mensch schuld? Und wir haben schon gesehen, dass Jesus gekommen ist im Auftrag Gottes, um zu suchen und zu retten die Verlorenen. Er ist nicht schuld. Menschen sind schuld, weil sie sein Rettungsangebot ablehnen. Warum lehnen sie es ab? Jesus gibt in Lukas Evangelium in diesen Kapiteln nicht eine, sondern vier Antworten auf die Frage. Beachte, was er jetzt sagt. Er sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen, und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und auch weiß auch nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle ihr Übeltäter, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen, und sie werden kommen von Osten und Westen und Norden und Süden und zu Tisch legen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden. Und es sind Erste, die Letzte sein werden. Wir werden heute Abend reden und lesen von vier großen Mahlzeiten, vier Bankette. Und die stellen das Heil und das Errettetsein unter verschiedenen Gesichtspunkten dar. Beachte hier bei unserem ersten Beispiel, dass das Heil räumlich dargestellt ist. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. drinnen, um Johannes' Bild zu benutzen, im Vaterhaus. Drinnen in der himmlischen Stadt, in der Offenbarung. Draußen, sagt die Bibel, sind die Hunde, die Hure, die Diebe, die Ehebrecher. Die Leute, die nicht ins Reine gekommen sind mit Gott über ihre Sünden. Und beachtet hier, dass vielen eine furchtbare Überraschung erwartet. Sie versäumen das Heil, sie stehen draußen, sie meinen, sie gehörten dazu, sie meinen, sie wären drinnen. Dass sie immer auf Erden dabei waren. Jetzt sind sie draußen und sie schauen von der Ferne. Das ist eine tragische und traurige Sache. Ich kann es irgendwie nachempfinden aus meiner Schulzeit. Ich ging auf ein Gymnasium in den Südstaaten in den USA an einem Ort, wo zu einer Zeit der größte Prozentsatz der Millionäre in den USA waren auf einer Fläche, eine kleine Ortschaft von 25.000 Einwohnern. Und viele meiner Freunde waren Millionärskinder. Und mein Vater war ein Handwerker. Und bei vielen Partys war ich dabei. Nicht, weil ich Geld hatte, offensichtlich nicht. Nicht wegen meinem Aussehen, das hätte die Leute eher abgeschreckt. Ich habe niemals die Frage gestellt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich hätte Angst vor der Antworten. Ich wäre nicht einmal zum Zug gekommen. Nicht du. Aber ich habe einen guten Humor gehabt. Und das tut einiges, wenn es geht um Popularität. Aber es gab gewisse Partys, wo ich glaube, die Eltern irgendwie in der Liste der Geladenen beteiligt waren. Und das war ganz schwer, da zu sitzen, in meinem Blue Jean, in meinem kleinen Auto, und zu sehen, die große, dicke Autos. Da ist die Susi und der Bob. Und das ist der Charles in Vicky. Und da waren sie unterwegs in den großen, dicken Autos zu der tollen Party, zu der ich nicht eingeladen war. Und die Leute zu kennen und das erleben müssen von draußen, das messianische Bankett, das kommt, wie soll man es sich überhaupt vorstellen? Ich als ein Häuptling der Armee, ich denke an Apollo 7, als die Astronauten zurückgekommen sind, nach New York City und Washington D.C. und wie sie gefeiert wurden, die ersten Menschen an dem Mond. Oder ich denke an die Filme, die ich gesehen habe von VJ Day, Victory über Japan, als der Zweite Weltkrieg endgültig vorbei war. Und was für eine Feier das war in den Großstädten Amerikas. Für ein paar Werfner, der denkt vielleicht an die Heimkehr von Peter Kronberger. Eine große Feier, wo alles sich feiern, ein Triumph. Ich möchte dich bitten, deine ganze Vorstellungsvermögen, all deine Vorstellungen von Triumph, Siegeserehrung, Freude einer Party, ins Feld zu führen. Und das ist der Vergleich mit dem, was passieren wird bei dem messianischen Bankett. Reichlich nicht. Denn das wird der Höhepunkt von allem Feiern, von allen Generationen der Menschen sein, wenn der König kommt und er und seine Braut gefeiert werden in dem Königreich. Und man wird die Großen sehen. Abraham kommt und Isaac und der Prophet Jesaja und Jeremia. Der König David, die Prophetin Deborah. Petrus, Johannes, die weniger bekannten. Mireille Durand. Die 32 Jahre in einem Gefängnis in Konstanz eingekerkert war, weil sie evangelisch geheiratet hat. Oder der Schmied von Hütau. Oh, es wird groß an dem Tag, wenn die Großen gefeiert werden. Die ziehen ein in das Bankett. Oh, die glorreiche, herrliche Gemeinschaft der Heiligen. Liebe Zuhörer, Errettung ist herrlich, ehrenreich und so groß. Desto größer die Tragödie, wenn man an diesem Heil vorbeigeht und es versäumt. Und mit eigenen Augen aus der Ferne zusehen muss. Warum werden viele die Party versäumen? Die Antwort ist in Vers 26. Schau mal, was sie anführen, aus ihrer Begründung dabei gewesen zu sein. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, ach Herr, du kennst uns doch. Wir haben gegessen vor dir und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Zweifache Begründung ihrer Erwartung. Das Essen und Trinken mit dem Herrn und das Hören des Wortes des Herrn. Sie waren dabei. Und viele Leute heute denken genau so und haben so gedacht, jahrhundertelang. Dabei sein. Bei einem heiliges Essen mit dem Herrn. Dabei sein. Und das Wort Jesu zu hören. Teilnahme an der Kommunion am Tisch des Herrn. Hören des Evangeliums. Dabei sein. Ich bin eh dabei. Und man ist gelehrt worden, das ist das Wesentliche. Teilnahme in der Gemeinschaft der allein selig machende Kirche. Jesus sagt solche Leute, ich habe euch, ich kenne euch. Ich kenne euch nicht. Zugang zum messianischen Bankett, Vers 25 und 27. Persönliche Erkenntnis des Herrn Jesus. Persönliche Erkenntnis. Dass du ihn wirklich kennst, persönlich. Ich bin nicht hier zu sprechen gegen irgendeine Religionsgemeinschaft. Wirklich nicht. Jeden Sonntag nehme ich Kommunion. Jeden Sonntag. Ich habe seit meinem Gläubigwerden, habe ich ausgerechnet jetzt, etwa 1020 Mal Kommunion genommen. Und jedes Mal war ein Höhepunkt in meinem Leben. Ich spreche nicht dagegen. Aber wenn du meinst, durch Sakramente gerettet zu werden und Kirchengang und so weiter, hast du dich geirrt. Jesus sagt, die Grundlage des Heils ist, dass er uns kennt. Und Johannes Kapitel 17 sagt, dich zu erkennen, sagte Jesus. Denn allein waren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, das ist ewiges Leben. Gott zu erkennen ist ewiges Leben. Jesus sagte im gleichen Buch, ich kenne meine Schafe und ich bin von ihnen erkannt und ich gebe ihnen das ewige Leben. Errettung heißt, Jesus Christus zu kennen. Und der Himmel, liebe Zuhörer, ist der Ort, wo der größte Genuss die Gemeinschaft ist mit dem Gastgeber und mit seinen Heiligen, mit Gott und seinen Heiligen. Du musst den Gastgeber kennen. Persönlichen Umgang mit ihm gepflegt haben. Gehorsam sein. Und ich möchte dich jetzt fragen, kennst du persönlich Jesus Christus? Oh, ich meine nicht, dass, ob du Jesus Christus kennst, wie du Kaiser Franz Josef kennst. Ich meine, wir kennen ihn eh so, einer aus der Geschichte, Kaiser Franz Josef.
wenn du nicht glaubst an Kaiser Franz Josef, dann fahr nach Warschau. Und wenn du nicht glaubst an Mozart, fahr nach Salzburg. Er war Salzburg, als er hier war, aber jetzt ist man in Salzburg sogar in Amerika bekannt wegen Mozart. Und Warschau wegen Kaiser Franz Josef. Aber kennst du Kaiser Franz Josef? Das ist eine Gestalt aus der Geschichte. Okay, Zeitgenosse. Kennst du Präsident Waldheim? Na, du kannst jetzt besser. Du weißt, wie seine Stimme ist. Du hörst seine Stimme, es ist ein Mittagsjournal. Du weißt sofort, wer redet. Du kennst ihn. Oh, wirklich? Was ist seine Telefonnummer? Wenn du seine Telefonnummer nicht weißt, dann kennst du ihn nicht. Persönlich. Kennst du deine Frau? Das ist persönliche Erkenntnis. Und davon ist der Rede. Ich habe dich gefragt, nicht ob du Mitglied in einer vorbildlichen Religionsorganisation bist, nicht ob du immer teilnimmst an religiösen Veranstaltungen, nicht ob du brav lebst. Das sind alle gute Dinge. Ich frage dich, kennst du Jesus Christus persönlich? Wenn nicht, verlass dich ja nicht auf diese andere Dinge. Das Problem dieser Menschengruppe ist Glaube an einen falschen Objekt. An Dabeisein. An Teilnahme an religiösen Dingen. Das war das erste Bankett. Herrliche Gemeinschaft mit den Heiligen und mit dem Gott der Heiligen. Aber das Flehen von manchen Menschen wird abgelenkt. Lesen wir Seite 99, Kapitel 6, eine zweite Menschengruppe, Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Das ist eine Art Bankett hier. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er in Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand aus den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Ein anderer, der überrascht wird, das Heil zu versäumen, schlug seine Augen auf und fand sich auf der falschen Seite einer unüberbrückbaren Kluft. Auch sein Flehen wird abgelehnt von Gott. Und genau wie diejenigen, die in Weinen und Zähnenknirschen Abraham in der Ferne sehen werden, auch er wird in der Ferne Abraham sehen. Aber dieses Mal geht es um den Ort des Trostes. Wisst ihr, Errettung und Himmel wird nicht nur ein großes, herrliches Bankett. Errettung ist auch ein Ort des Trostes. Einmal pfeift ein Mediziner auf seine glänzende Karriere. Er geht in die Mission zu den Leprakranken. Und man denkt, boah, das ist Hingabe. Einen großen Glauben hat dieser Missionar. Sie gehen nach Indien zu den Leprakranken und pfeifen auf seine große Praxis. Naja, vielleicht glauben und wird sicherlich etwas lernen von seiner Tätigkeit. Aber ich glaube, es ist schwieriger für manche Menschen zu glauben als für andere. Ich glaube persönlich, es ist schwieriger, leprakrank zu sein und zu glauben, während die Finger, die Nasenspitze und die Ohren verrotten, dass es einen Gott gibt, der dich liebt und der dich will. Und für viele Leute, die Ehre des Himmels wird nicht im Vordergrund sein, eher der Trost der Erlösung. Aber warum versäumt der reiche Mann seine Erlösung? Ich wünsche, ich hätte mehr Zeit zu reden über diese Bibelstellen. Ich möchte nur ein Thema verfolgen, aber nicht aus dem gleichen Grund wie hier. Es ist nicht, dass er glaubt an das falsche Objekt. Dieser Mann ist Pharisäer. Vers 31. Er glaubt an Himmel, er glaubt an Hölle. Er glaubt an Gott und Auferstehung und Gericht und Engel. Wie gesagt, glaubt er an Himmel und Hölle. Er glaubt nur nicht, dass er dort landen könnte, in der Hölle. Vater Abraham, sagte er, so nannten die Juden ihn. Sie erwarteten eine Sonderbehandlung als Kinder Abrahams, Gottes blauäugige, gute Kinder, die irgendwie ja nicht gerichtet werden könnte. Aber dieser Mann versäumte die Erlösung nicht, weil er an das falsche Objekt glaubte, sondern weil er das richtige Objekt wusste und glaubte nicht wirklich dran. Es ist wirklich eine tragische Sache, die richtigen Einzelheiten gewusst zu haben und irgendwie sie geglaubt zu haben, aber nicht wirklich. Ich rede immer wieder mit solchen. Man kann reden mit ihnen gut über religiöse Begriffe, sogar über Heilsereignisse, Kreuzigung, Auferstehung und so weiter. Aber wenn es kommt zu der persönlichen Bedeutung des Evangeliums, dass man selber Gott kennen kann, da sehen sie Mattscheiben. Und dann erklären sie, wenn du so weit bist und so viel mitgeteilt hast von der Bibel, ah ja, das glauben wir auch in unserer Kirche, seht das Gleiche. Aber ist es das Gleiche? Rede jetzt nicht von Kirchen, sondern wie die Leute reden. Ist es das Gleiche, zu reden über religiöse Einzelheiten, über Ereignisse und dafür und wahrzuhalten, das anzunehmen, dass diese Dinge ganz stimmen und wirklich sich Jesus Christus für dein Heil auszuliefern. Worte, Lehren, religiöse Begriffe, Es ist etwa wie Geographieunterricht. Man weiß das Ganze, aber hat keine persönliche Beziehung dazu. Fragst diesen Mann, ob er glaubt an das Gesetz und die Propheten. Glaubst du der Bibel? Er sagt, ja, wohl glaube ich die Bibel. Er ist bereit auf seinen hinteren Beinen zu stehen und zu kämpfen für seinen Glauben an die Bibel. Aber glaubt er die Bibel wirklich? Der Bibel wirklich? Jakobus schrieb in Jakobus 2, wenn einer kommt, fangen wir an mit den Propheten. Das Gesetz, nicht Jesus, das Gesetz sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du fragst den reichen Mann, glaubst du das? Er sagt so, ja, natürlich. Aber glaubt er das? Jakobus sagt, wenn einer zu dir kommt und er ist kalt, er hat nichts, er hat nicht das notwendige Gewand, er hat nicht genug zum Essen, und du sagst ihm, ich bete für dich, sei gewärmt oder sei gesättigt. Ich wünsche dir alles Gute. Was ist das für ein Glaube? Jakobus sagt, das ist ein toter Glaube. Und dieser Glaube kann niemand retten. Wisst ihr, selbst die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt. Du hältst dich vielleicht für Christ, weil du glaubst an einen Gott und an Jesus. Die Dämonen wissen so viel. Es ist eine andere Sache, wirklich zu glauben. Und wenn du wirklich glaubst, es wird dein Leben verändern. Sonst begehst du selbst Betrug. Und in der Hölle eines Tages wirst du deine Augen aufschlagen für all deinen richtigen Glaubensbekenntnis und dafür haben. Deine Augen auftun und du wirst sehen, dass du nicht richtig gläubig warst. Ein Wort jetzt über Verdammnis. Fegefeuer. Beachte in unserem Text, wie Verdammnis beschrieben wird. Nicht, dass dieser reiche Mann nach einer gewissen Zeit ausspringen könnte. Nein, es ist eine große Kluft festgelegt. Dieses Feuer ist nicht zur Läuterung in diesem Text. Zweitens, es hat keinen Sinn zu beten, zu heiligen. Dieser Mann betet zu dem größten Heiligen des Alten Testaments, zu Abraham. Und Abraham sagt, sorry, ich kann dir nicht helfen. Ich stehe nicht in meiner Kraft. Beten zu Heiligen hat laut der Bibel keine biblische Grundlage. Im Gegenteil, im Alten Testament ist das irgendwie ein Okkult-Praxis dargestellt. Drittens, einmal in einer Bibelstunde hat jemand mich gefragt in Saalfelden. Es war ein Bauer, er schlief immer in der Bibelstunde. Und dann eine Frau gefragt, Herr Colvin, können wir beten für die Verstorbenen? Auf einmal war der Bauer gehackt, ja. Und ich sagte, ja, wieso nicht? Wo steht es in der Bibel, dass du nicht für Verstorbene beten kannst? Und die waren alle hellhörig. Und ich sagte, du kannst genauso gut fischen gehen am steinernen Meer. Ist das verboten? Eine große Kluft ist festgelegt. Zweitens, das Weiterleben in der Jenseits ist irgendwie eine Auswirkung von dem, wie wir hier gelebt haben. Wenn du mich fragst, wie die Hölle ist, kann ich die Frage nicht so genau beantworten. Ich bin mir nicht sicher, so wie viel von der Bibel ganz wortwörtlich in dieser Hinsicht zu verstehen ist und inwiefern manche Dinge eher metaphorisch reden. Ich weiß eines. Es ist die ewige Trennung von Gott, die endgültige Nacht. Und ich sehe hier etwas sehr Interessantes. Ein Mann, der lebte in Saus und Braus. Vor dessen Tür lag einen kranken Mann, einen armen Mann, der bereit wäre, den Abfall von seinem Tisch zu essen. So schwach, dass er die Hunde nicht verjagen konnte. Und dieser Mann lebte weiter in Saus und Braus. In der Hölle ist dieser Mann zumindest sehr, sehr, sehr durstig. Seht ihr den Zusammenhang? Hier hat er vor anderen Leuten mit nichts getrunken bis zum geht nicht mehr. Und dort ist er durstig. In der Offenbarung, die Rede ist von Leuten, die sagt, die sich verunreinigen, sollen sich noch verunreinigen. Was heißt das? Dass die Sünden, die ich liebte in dieser Welt, werden mich später peinigen. Kannst du dir vorstellen, Alkoholiker sein? Ich will nicht reden über die Frage, inwiefern das... Ich will reden über einige, die nicht Alkoholiker sein. Sagen wir es nicht so. Einer, der vorsätzlich verzichtet aufs Christentum, weil er so gerne sich bis zum geht nicht mehr ansäuft, der ist einfach derjenige, der immer im Bierzelt ist und bis es nimmer geht. Kannst du dir vorstellen in der Hölle den unheimlichen Durst? Oder ein Mensch, dessen unsittliche sexuelle Beziehung, unmoralische sexuelle Beziehung, ihm wichtiger war als die Wahrheit? Kannst du dir vorstellen, einem nackten sexuellen Trieb ohne Befriedigung in aller Ewigkeit ausgeliefert zu sein? Du fragst mich über die Hölle, ich kann dir nicht so viel Auskunft geben. Ich weiß nur eines, dass das etwas sein wird, was wir schon auf dieser Erde bestimmen für uns selbst. Warum hat Gott Lazarus, den Bruder von Lazarus, nicht geschickt zu dem Bruder der Pharisäer? Was hat es bewiesen? Einer kommt von den Toten erstanden und dann glauben sie, oh, es gibt Leben nach dem Tod. Die Pharisäer haben das eh geglaubt. Sie haben nur nicht geglaubt, dass sie in die Hölle gehen. Und ob du zum Himmel oder Hölle gehst, das ist eine moralische Frage. Und wenn du eine moralische Frage hast, sagt Abraham, hast du das Gesetz und die Propheten. Willst du wissen, ob du zu Himmel oder Hölle gehst, dann habe ich die gleiche Empfehlung für dich. Lies dieses Buch und erfahre für dich selbst. Du sagst, das ist ziemlich eine Behauptung, dass das nichts geholfen hätte, Fred. Nein, ich sage das ganz bewusst. Es hätte nichts geholfen. Gott hat einen Mann zurückgeschickt von dem Tod zu den Pharisäern. Weißt du, wie er hieß? Lazarus. Und sie versuchten, ihn zu töten. Denn sie haben solches Beweismaterial nicht gerne gesehen. Das ist Johannes Kapitel 12. Dritte Gruppe. Müssen schneller fahren jetzt. Warum gehen so viele verloren? Jetzt erzähle ich, okay? Diese dritte Bankettgeschichte ist die dritte von drei Gleichnissen. In dieser Geschichte in Kapitel 14 haben wir drei Gleichnisse. In Kapitel 15 drei Gleichnisse. Ihr beachtet hier vielleicht eine gewisse rhetorische Struktur. Vier Geschichten, Literaturwissenschaftler werden interessiert an das. Vier Geschichten nebeneinander mit einer bestimmten literarischen Struktur, denn Jesus möchte uns die verschiedenen Seiten einer Problematik zeigen. Drei Gleichnisse. Drei Gleichnisse über Gastgeber und Gast und Gäste. Und die dritte Geschichte ist die Geschichte ausgelöst von einem Mann, der sagt, glückselig, wer Brot isst im Reich Gottes. Jesus sagt, ja wirklich, wie ist das denn? Und er redet von einem großen messianischen Bankett. Er sagt, es ist folgendermaßen. Gott hat die Gäste geladen zum Gastmahl. 3-4 Wochen in voraus. Und zur Zeit des Gastmahls schickte er seine Knechte, seine Diener. Und sie sagten, bitte komm, das Mahl ist bereit. Sie hatten sowohl Warnung in ihr Terminkalender als eine besondere Aufforderung zur Zeit des Gastmahls. Und dann fingen die Leute an, sich zu entschuldigen. Der Erste hat gesagt, ich habe einen Acker gekauft und muss ihn notwendig besehen. Ich kann mir schon vorstellen, die Juden fangen schon an zu lachen. Wenn du ein Grundstück kaufst, willst du das Grundstück anschauen, bevor du es kaufst oder nachher? Wenn du es gekauft hast, lässt du dich von einer Party abhalten, weil du es besehen musst, was du schon gekauft hast? Der Nächste sagt, oh, ich habe ein Joch Ochsen gekauft und ich muss sie probieren. Wann machst du die Probefahrt? Bevor du das Auto kaufst oder nachher? Ja, komm mal, so eine Ausrede. Und der Dritte sagt, ich habe eine Frau geheiratet und kann nicht kommen. Welche Frau kennt ihr, die nicht gerne auch auf eine Party geht? Alle faule Ausreden. Wisst ihr, warum Leute nicht zu Gottes großem Bankett des Heils kommen? Weil es sie nicht interessiert. Warum magst du Ausreden? Jemand möchte dich einladen und du schaust ins Terminkalender. Warte mal, ob ich Zeit habe. Oh meine Güte, nichts ist aufgeschrieben, aber ich weiß, es muss irgendwas da sein. Warum tust du so? Weil du meinst, dass die Gemeinschaft dieser Person, weil das dich nicht interessiert. Könnte so langweilig sein. Ich meine, manche Leute, die laden dich ein und du schaust, oh meine Güte, ich habe einen Termin, aber ich glaube, ich kann das ändern. Bei einem anderen, du denkst, na, oh meine Güte, der ist so langweilig, er kann endlos reden, gell? Na, ich muss irgendwas dazwischen kommen. Ich rufe sie an. Langweilig. Warum gehen diese Menschen verloren? Was sie Gott und das Gespräch mit Gott, das ist die Bibel.
Langweilig.
Die Gemeinschaft, ein Feier mit Gott und seinen Heiligen. Stinklangweilig. Du glaubst mich nicht. Frag den Jungen vom Tennisverein. Komm zum Bibelabend. Na, ich muss trainieren. Am Abend, na, ihr weißt, komm zum Bibelabend. Na, ich kann nicht, heute trainiere ich nicht. Dann überlegt er mal. Ich habe irgendwas vor. Oh, ich komme in Sicherheit. Ne, kommt nicht. Warum tut er das? Warum sagt er nicht einfach, ich will nicht kommen? Weil er ein Lügner ist, wie viele Menschen. Sie sagen eines und meinen etwas anderes. Aber in Wirklichkeit, unter der Oberfläche, meint er Folgendes. Das ist so langweilig. Woher hat er seine Tüchtigkeit, seine schnelle Reaktion, seine starke Arm, seine schnelle Augen, woher hat er diese Dinge? Wer hat sie ihm gegeben? Und Gott ist langweilig. Oder du fragst die Geigerspielerin. Oh, keine Zeit, ich muss üben. Nein, keine Zeit, wir haben ein Konzert, ich muss das unbedingt besuchen, vielleicht kann ich etwas lernen. Nein, es tut mir leid, Theater. Woher bekam sie ihr musikalisches Ohr, ihre Tüchtigkeit in ihren Fingern, irgendwie die Musik in ihren Gedanken? Woher kam das Ganze? Von einem langweiligen Gott? Woher kam diese dumme, verleumderische Lüge, dass der Gott der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was in ihm ist, gemacht hat. Dass er langweilig ist. Er hätte alles grau machen können. Ich finde die Berge wunderbar und die Bäche wunderbar und Neuschnee wunderbar und die Kristalle, wenn es kalt wird. Woher kam das Ganze? Und Babys und Ehemänner und Frauen und Kinder. Es waren Gäste seiner Freundlichkeit. Also wir lesen in Kapitel 14, der Gastgeber wird zornig. Er sagte, keiner von diesen Menschen wird teilnehmen an meinem Bankett. Die Bibel redet wenig von dem Zorn Gottes. Beachte hier, wie sein Zorn sich auswirkt. Der Gastgeber wird zornig und so er sagt, schicke Einladungen an die Krüppel, an die Lahmen, an die Blinden, an die Armen. Und nötige sie reinzukommen, auf dass mein Gastmahl voll wird. Ja, das ist, warum ich das Evangelium bekommen habe. Gott hat es uns solche Leute gebracht. Ich habe früher gesagt, während meiner Uni-Zeit, Glauben, das ist für die alte Weiberleit. Krüppel, Leute, die brauchen eine Krücke. Oh, das ist traurig, sowas zu sagen. Es ist nicht lustig. Ja, es werden viele alte Weiberleute sein, die gläubig werden. Und es sind viele Leute hier nieden auf diesem Planet, dessen Leben sehr viel Misere bedeutet. Es sind junge Männer. Ah, sie würden gerne Tennis spielen. Aber sie sitzen in einem Rollstuhl. Es sind junge Frauen. Sie empfinden Musik in ihrem Herzen, so gerne würden. Und sie sind gehörlos. Was bedeutet Himmel für solche Leute? Ist es nicht interessant, dass besonders solche Leute Gott lädt ein und rettet? Freunde, Gott hat uns Triebe und Sehnsüchte hineingelegt. Und er wird uns nicht verspotten. Er wird uns befriedigen königlich. Und das Thema dieser Geschichte ist die Befriedigung des messianischen Festmahls. Die königliche Befriedigung der Erlösung. Gott wird uns überreichlich zufriedenstellen in seinem Heil. Manche gehen verloren, weil sie das Heil, ganz ehrlich gesagt, nicht gut genug finden. Gott ist langweilig. Unter der Oberfläche gibt es einen anderen Grund. Jesus sagt es so in Johannes Evangelium. Viele Menschen lieben die Finsternis mehr als Licht. Sie kommen nicht zum Licht, denn sie wollen nicht bloßgestellt werden. Sie lieben lieber die Finsternis. Und überlegt es mal. Gott heißt in der Bibel der Vater der Lichter, der Geber aller guten Gaben. Und die Leute leben so. Sie meinen, ich nehme die Gabe von Gott, ich ziehe mich zurück in Schutz der Dunkelheit und ich genieße die Gabe Gottes, sei es Essen oder Trank oder Sexualität oder irgendwas. Besser ohne Gott. Leben ist interessanter ohne Gott. Und Gott ist der Geber der Gaben. Wenn du mich einlädst zum Essen, und da magst du vielleicht Lasagne, nur ein Hinweis, und wir sitzen da bei einem guten Rotwein und Lasagne und einem Salat, und ich sage ja, du sagst ja, und wie schmeckt es dir, Fred? Mehr Rotwein? Wie viele Kinder hast du heutzutage? Mehr Lasagne. Fred, wie lange seid ihr in Österreich? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich esse. Sehen Sie das nicht? Ich esse. Und Sie reden mich andauernd an. Lass mich in Ruhe. Mehr Rotwein. Was würden Sie tun mit? Was würden Sie tun mit mir? Wenn die Gabe mich interessiert und die Gemeinschaft des Gastgebers nicht. Aber so leben viele Menschen auf diesem Planeten und vielleicht du bis heute Abend. Das maß ich das nicht an, das zu wissen. Das könntest du nur wissen. Oh, Bibel, Gemeinschaft, Gott, Jesus, wow, das ganze fromme Zeug. Ich möchte das Leben genießen. Ohne den Gastgeber. Unsere letzte Geschichte ist die höchste Zeit. Lukas 15. Nicht die Befriedigung der Erlösung, sondern die Freude. Erlösung ist wunderbar, nicht wahr? Was haben wir gesehen? Die herrliche Gemeinschaft der Erlösten, der Trost der Erlösung, die Befriedigung und die Freude. Drei Gleichnisse. Und wir reden über Gleichnis 3. Aber Gleichnisse gesprochen zu Leuten, die es nicht verstehen könnten, wie Jesus isst und trinkt mit sündigen Menschen. Also Jesus erklärt drei Gleichnisse über verlorene Menschen, die gerettet werden. Das erste Gleichnis. Ein Hirte hat 100 Schafe. Er kommt zurück am Abend und ein Schäfchen geht ihm ab. Er lässt die 99 in Sicherheit und geht draußen in die Nacht und er sucht und er sucht und er sucht, bis er das Verlorene findet. Dann trägt er es an seine Schulter zurück. Er ruft die anderen Hirten dazu und er sagt, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Also sagt Jesus, so wird es Freude sein im Himmel, wenn ein Sünder einer dieser Verlorenen Buße tut. Zweite Geschichte. Eine Frau hat 10 Drachmen, das ist eine Tagelohn, hat nur 10 aufgespart. Und was tat man mit Geld damals ohne Banken? Man hat, wie heute auch die arabische Frauen tun, sie investieren sehr viel in Silberschmuck und sie tun Geld, Münzen, in ihre Schmuckzeug. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Frau hat ihr Dings hier, ihr Kopfband, und es hat 10 Drachmen drinnen, gell? Und sie ist bereit auszugehen, und sie schaut da in den Spiegel und dann, der geht mir ab. Na, furchtbar, stell dir vor. Und so was sagt Jesus? Und sie sucht. Und sie kehrt das Haus. Und sie kehrt das Haus wiederum. Und sie kehrt das Haus wieder und sie sucht und sie sucht. Dann ruft sie die Nachbarn und komm und such, ich habe meinen Drachmen verloren. Sie hatte keine Ruhe, bis sie ihn gefunden hat. Und dann sagte sie zu den Nachbarn, freut euch mit mir, ich habe meinen verlorenen Drachmen gefunden. So sagt Jesus, wird es Freude sein unter den reinen Geistern, unter den Engeln, wenn ein Sünder Buße tut. Und weißt du was? Er wird dich suchen. Durch die Nacht. Er wird die Gefahr der Wüste auf sich nehmen, um dich zu finden. Er wird suchen und suchen. Und wenn du schläfst in deinem Bett und du denkst an nichts, wird Gott denken an dich. Und er wird nicht aufgeben, bis er dich findet. Wenn du dich finden lässt. Aber die dritte Geschichte, darauf wollen wir eigentlich aus heute Abend. Nicht Freude im Himmel, nicht Freude von Engeln, sondern die Freude eines Vaters. Hatte 2 Söhne. Der jüngere Sohn will gehen. Der jüngere Sohn will ausbrechen, sich austoben. Er kommt zum Vater und sagt, ich will mein Erbe haben. Das ist so gut zu wünschen, oh Papa, ich wünsche, du wärst tot. Aber jetzt möcht ausgezahlt werden, so erzahlt ihn sein Erbe. Er kratzt das Geld zusammen, es war eine Summe. Er kehrt seinem Vater den Rücken, er ging so weit weg vom Vater, wie er nur konnte. Das wollte ich auch einmal. Ich habe ein akademisches Stipendium bekommen, leider Gottes, an einer Universität nur 100 Kilometer weg von daheim. Ich war so enttäuscht. Ich hätte lieber kein Stipendium gehabt und weiter wegfahren können. Ich kenne das. Er bringt das hart verdiente Geld seines Vaters weiter durch Saus und Braus und leichte Dirndl. Weit draußen in der Ferne, seine charakterlichen Schwächen verfolgen ihn nicht mehr noch. Junge Leute lernen das langsam kennen, dass die eigentlichen Probleme daheim irgendwie doch auch sie waren in ihren weiteren Lebenssituationen. Ausgebrannt in der Ferne kommt eine große Hungersnot. Er hat nur eine Alternative, arbeiten gehen. Er bekommt nur einen Job, die Schweine zu füttern. Und eines Tages so hungrig und so allein und so verloren, er ertappt sich dabei, den Spültrank der Schweine, die Saufutter, fressen zu wollen. Er hätte fast, meine Güte, den Tag. Und dann geht er in sich, sagt der Text. Oh, dieser unheimlich wichtige Wendepunkt bei einem Menschen, wo der Mensch in sich geht. Kapitel 15, Vers 17. Viele Tage Löhne meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und willst du ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als er noch fern war. Sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt. Er lief hin und fiel um seinen Hals und küsste ihn zärtlich oder sehr. Er küsste ihn und küsste ihn. Der junge Mann auf seiner Reise durchs Leben kommt auf eine Kreuzung und in diesem Moment der Weg seines Lebens endet sich. Das nennt die Bibel Bekehrung. Er kehrte zurück aus der Ferne, unterwegs zurück zu sein. Das ist Bekehrung. Denk an eine Geschichte eines jungen Mannes, der ähnlich gelebt hat, in Chicago-Gegend. Und er hat so viel seinen Eltern angetan, er hat sich nicht getraut, zurückzukommen. Er hat endlich in seiner furchtbaren Verzweiflung, als es in sich ging, seinen Eltern geschrieben und gefragt, ob er willkommen wäre. Er traut sich nicht eine Antwort, aber wenn er willkommen würde, würde er in eine Eisenbahn, er war einfach ein Landstreicher, er würde in einen Zug vorbeifahren an das Haus. Und wenn er willkommen wäre, dann sollten sie bitte eine gelbe Fetzen im Apfelbaum im Garten aufhängen. Und dann ist er vorbeigefahren, er war einige Kilometer weit weg und er traute sich nicht aufzuschauen. Es war furchtbar, Kilometer nach Kilometer, je näher er zum Haus kommt, würde seine Eltern ihn verwerfen oder nicht. Und dann kam er an die Stelle, er traute sich nicht, er konnte nicht hinaufschauen. Und dann mit all seiner Kraft riss er den Kopf hoch und schaute zu sehen, einen Apfelbaum gelb mit hunderten gelben. Oh, lies diese Geschichte und sieh den Vater.
den alten Herrn, wie ihn in die Ferne sieht. Hielt Ausschau. Und als ihn sah, sagt der Text, läuft ihm entgegen. Seht den alten Mann. Meine Güte, so schnell ist nicht gelaufen seit 30 Jahren. Schau, wie läuft. Seinem Sohn entgegen, und je näher der Sohn kommt, was für eine Szene. Seine Kleidung waren Fetzen, seine Haare fettig, sein Gesicht dreckig, stank wie eine, stank nach seiner Tagesarbeit. Und der Vater umarmte ihn. Und küsste ihn. Freunde, das ist Gott. Und unter Tränen rief der Vater, Gott, mein Sohn war tot. Und jetzt lebt er. War verloren und jetzt ist gefunden worden. Ich will feiern. Das gemästete Kalb muss her. Bringe Schuhe für seine Füße. Bring ihm ein frisches Gewand. Bitte, nimm ihn in die Dusche schnell. Und machen wir ein Fest. Und der ältere Bruder kommt rein vom Feld. Und sagt, Musik, was ist hier los? Ja, wir haben ein Fest. Wieso? Ja, die haben das gemästete Kalb geschlafen. Wieso? Dein Bruder ist zurück. Mein Bruder ist zurück. Es ist ein interessantes Phänomen, nicht wahr? Dass manche brave, religiöse Leute das sehr, sehr unangenehm finden, was ich predige heute Abend. Und wenn ein junger Mensch, der lebte wie dieser junge Mann, kommt auf einmal und sagt, ich habe mich bekehrt und ich habe Heilsgewissheit, es sind besonders die brave religiöse Leute, die mit solchen nichts zu tun haben wollen. Das, liebe Leute, ist, warum Jesus die Geschichte erzählt hat. Der Mann weigert sich zu gehen in das Fest. Freunde, warum gehen manche Menschen verloren? Ja, manche gehen verloren, weil das Heil nicht gut genug ist. Und manche gehen verloren, weil sie meinen, das Heil ist so gut. Der Bruder kommt und sagt, Vater, ich habe dich jahrelang gedenkt. Ich habe dein Wort immer gehorcht. Und du hast mir nicht einmal ein kleines Böcklein gegeben. Welche Idee hat welche Vorstellung von Gnade? Ich arbeite und verdiene jahrelang und Gott soll mir etwas geben. Freunde, das ist nicht Gnade, das ist Verdienst. Und verdienen willst du dein Heil nicht. Die Gabe Gottes kann unmöglich in Verbindung gebracht werden mit langjährigem Verdienst. Wenn du dich bekehren willst, Bekehrung ist der Weg zum Mahl. Es heißt, zuerst in sich hineingehen, den Entschluss fassen, ich will zurückkehren. Drittens, deine ganze Sündhaftigkeit vor Gott offen zuzugeben. Ich bin Sünder. Ich verberge nichts. Und drittens, sich Jesus anzuvertrauen, dass auch dich in deiner Sündhaftigkeit, wie du bist, selbst wenn du in Fetzen und in deinem vom Schweinestall gekommen bist, dass dir vergibt und reinigt. Wir Gruppen, vier Arten von Menschen. Manche religiöse Leute glauben an das falsche Objekt. Manche religiöse Leute glauben nicht richtig, obwohl sie wissen, was die Wahrheit ist. Manche religiöse Leute, für sie ist das Heil zu gut. Es kann nicht so einfach sein. Und manche nicht religiöse Menschen finden Gott uninteressant. Habt ihr bemerkt, dass drei Viertel von den Leuten, die verloren gehen, sind religiös? Und es ist furchtbar. Ich stehe nicht hier als Richter heute Abend. Ich finde es furchtbar. Wenn ich mir vorstelle, diese Geschichte besonders. Vor verschlossenen Türen. Herr, tu uns auf. Herr, tu uns auf. Du kennst uns doch. Wir waren dabei. Wir haben gegessen mit dir und getrunken. Und Herr, tu uns auf. Und die Türen bleiben verschlossen. Das geht mir nicht ein. Sag dir ehrlich, irgendwie ist das mir so hoch. Wie kann es sein, ausgeschlossen sein, ewig ausgeschlossen sein? Das ist nicht logisch. Wie kann Gott ein Gott der Liebe sein? Und jetzt mit unserer Logik zu Ende, möchte ich die letzten zwei Verse lesen. Mit erschöpfter Logik. Kapitel 13, Vers 34, 35. Das ist die Antwort. Jerusalem, Jerusalem, das da, das da tötet, Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihr Brot unter ihr Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus ist euch überlassen. Mit Logik, liebe Zuhörer, kann man nicht alles verstehen, aber es gibt etwas stärker als Logik. Weißt du, was das ist? Instinkt. Meine 18-monatige Tochter versteht nicht viel von Logik. Sie versteht viel von Instinkt. Denken wir an die Henne auf dem Hühnerhof. Mit ihrem Kopf tut sie nicht sehr viel abstraktes Denken. Sie tut meistens mit ihrem Kopf herumpicken am Hinterhof. Und in ihrem Hirnkastel ist nicht viel Platz für Logik. Aber wenn sie auf einmal den Schatten der Habit sieht, dann Instinkt schreit. Sie breitet ihre Flügel aus und sie schreit mit ihrer ganzen Mutterinstinkt oder Hinneinstinkt: Küchlein, kommt zu Mutti. Küchlein, kommt zu Mutti. Und die Küchlein kommt. Und die Mutti geht langsam, die Hinne geht langsam, Flügel ausgebreitet über die Küchlein und sucht Deckung. Der Greifvogel kommt und ihr Leib wird zerrissen durch die Krallen und emporgehoben und die Küchlein werden gerettet. O liebe Zuhörer, komm mit mir, lass deine Logik beiseite und komm mit mir außerhalb Jerusalem. Und seht mit mir den Instinkt Gottes. Oh, wie oft wollte ich euch sammeln, wie eine Henne die Küchlein unter ihre Brut, unter ihr Flügel sammeln. Seht mit mir den Retter Gott. Hört mit mir den römischen Hammer. Das Stöhnen, die Tränen, die Schreie. Sieh die Hände in den Krallen des Gerichtes Gottes für deine Schulden. Seht Jesus Christus mit Flügeln ausgebreitet auf einem Kreuz. Jetzt redet nicht mehr Logik. Jetzt redet Gott in tiefstem Heilandinstinkt. Küchlein, kommt unter meine Flügel. Komm, Küchlein, komm. Höre sein Stöhnen. Sehe seine Tränen. Erlebe es, wie er zusammenbricht, immer wieder mit Schmerzen. Und er sagt zu dir und mir, komm! Hier ist Logik fehl am Platz. Hier ist der Instinkt Gottes. Warum gehen so viele verloren, war unsere Frage. Ich wollte euch sammeln. Wie die Henne die Küchlein ihre Brut unter ihr Flügel, ihr wolltet es nicht. Siehe, euer Haus ist euch überlassen. Wir sahen hier, dass das Flehen der Erlöser der Verlorenen abgelehnt wurde. Und das lasen wir wiederum in der letzten Geschichte. Vergessen wir bitte nicht, liebe Zuhörer, dass in der dritten und vierten Geschichte die Einladung und das Flehen des Vaters abgelehnt wurde. Und bevor ein Mensch verloren geht, wird er Jesus ablehnen müssen. Ich wollte euch sammeln, wie die Henne, die ihr Brut unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt es nicht gewollt. Siehe, euer Haus ist euch überlassen. Diese Wochen, glaube ich, kam Jesus Fenstern zu einigen. Er kam und er tat ein bisschen Fenstern. Tust du mir auf? Ich liebe dich. Ich habe für dich gestorben, bin für dich gestorben. Interessiert es dich? Magst du auf? Weißt du was? Jesus respektiert deine Persönlichkeit so sehr, er wird seinen Weg ins Haus nicht zwingen. So viel Respekt hat der Allmächtige für dich, dass er, du kannst ihn ablehnen. Du kannst ihn ablehnen. Und dann ist dein Haus dir ewig überlassen. Ich wollte euch sammeln und ihr wolltet nicht. Wiederum heute Abend, ich meine, ich gehe immer auf und trinke was Kühles nach einem solchen Vortrag. Heute Abend warte ich ein paar Minuten hier unten, falls Leute mit mir reden wollen, die ins Reine kommen wollen mit Gott. Ich bin kein Priester, ich mache hier nicht eine Beichte. Mache das nicht. Ich habe keine Macht, dir zu vergeben. Nur Gott kann das tun. Aber wenn du mit mir reden willst und vielleicht beten willst, über wie du ins Reine kommen kannst mit Gott, wie du dich bekehren kannst, dann bin ich hier auf der ersten Reihe nach dem Vortrag. Und dann komme ich auf dich. Wir wollen darauf aufmerksam machen, auch heute Abend. Ihr habt gelbe Zettel. Manche haben Interesse gezeigt in eine Weiterführung dieser Abende. Wir denken an eine andere Form, wo wir zusammensitzen nur. lesen die Heilige Schrift und sehen, was sie sagt. Wenn du Interesse hast, dann möchte ich dich herzlich dazu ermutigen. Je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind, werden wir euch auch Bescheid sagen.
Wenn was organisieren und dann können wir weiterleiten in der Heiligen Schrift. Entweder in Lukas oder in Johannes Evangelium, wenn wir leiten zusammen. Nicht in Vortragsform, ich würde eher ein Gespräch führen und meine Beiträge
einfach einmischen. Zum Schluss möchte ich jetzt beten. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit an diesen Abenden, besonders heute Abend, wo es heiß wurde und wo ich in meinen Notizen irgendwie mich verschätzt habe und einen zu langen Vortrag vorbereitet habe. Beten wir. Vater, ich weiß nicht, was ich dir sagen sollte, wirklich in diesen Momenten, außer dass ich bin begeistert von diesem Herrn Jesus und von dir, dem Retter Gott, der seinen Sohn schickte, besonders von dem Herrn Jesus, der mit ausgestreckten Flügeln am Kreuz die Menschheit und uns persönlich ruft. Ich bitte, dass meine liebe Zuhörer nicht sich täuschen lassen von ihrer eigenen Religiosität oder eigene Oberflächlichkeit mit dem, was sie meinen, glaube, wenn sie wirklich meinen, okay, ich glaube, aber ich führe mein Leben. Das ist in deinen Augen Dreck und ein Scham und ein Betrug. Ich bitte, oh Gott, dass du unsere Augen aufmachst und dass wir wirklich kommen ins Licht mit dir, damit wir Vergebung und Errettung bekommen. Ich bitte herzlich darum, segne du all diese Zuhörer heute Abend. Amen.